Dann fangen wir an, oder?
Wir fangen an, ja.
Wir fangen an. Herzlich willkommen zu SWR Kultur vor Ort, heute aus dem Kammermusiksaal des Schwetzinger Schlosses. Anlass sind die Schwetzinger SWR-Festspiele, in diesem Jahr ganz unter dem Leitmotiv der Verführung stehend. Und da begrüße ich sehr herzlich Hans-Josef Orteil. Mein Name ist Alexander Wasner. Es geht heute um Giacomo Casanova. Venezianer, Frauenverführer, Astrologe, Alchemist, Diplomat, Ingenieur, Lotteriebetreiber und Homme de Lettres. Habe ich was vergessen?
Ja, er war ein guter Astronom, er war ein Finanzier, also ein kluger Banker, würde man heute
sagen. So ein Start-up-Unternehmer.
Ja, er war ein unglaublich vielseitiger und vor allem in den Sprachen auch bewanderter Mensch. Er hat viele Sprachen gesprochen. Er ist bei den großen europäischen Höfen immer zu Gast gewesen. Er war quasi eine Inkarnation des damaligen Europas in der Gestalt des Höfischen, ja, also am
ein
Hof.
Nicht viel jetzt, Reisender.
Viel großer Reisender, ja.
Also ein, so, dass er am Ende eine 12-bändige Autobiografie ja schreiben konnte. Ist das so eine Art autofiktionales Schreiben, würden Sie sagen?
Ja, das ist mehr. Also das ist wirklich doch klassische Autobiografie. Wobei man wissen muss, das ist in der letzten Phase des Lebens entstanden. Also er hatte sein großes Leben gelebt und hat sich dann zurückgezogen, bewusst auf die Welt der Bücher. Er ist nämlich Bibliothekar geworden in einem Schloss in Tschechien, in Dux, und ist ein Angestellter gewesen, also in der Rolle des Bibliothekars, und hat dann Zeit gehabt, vor sich hinzuschreiben. Ja, also hatte jetzt das große Projekt, so jetzt habe ich die Zeit, das ganze Leben nochmal vor dem inneren Auge vorbei fließen zu lassen. Und das ist natürlich ungeheuer schön. Einerseits die Einsamkeit, andererseits die Welt der Bücher, die er dann zur Verfügung hatte, auch wenn er nachschlagen musste oder Quellen brauchte. Und andererseits die Abkehr wirklich von dem, was er sein ganzes Leben gelebt hatte, von Gesellschaft. Er hat am Ende Gesellschaft nicht mehr ertragen. Und das führt natürlich direkt zum Autorendasein. Das und? Autorendasein.
Ist das so?
Autorendasein ist eine der härtesten Prüfungen des Menschen, weil man ja nun unendlich allein ist und arbeitet, immer wieder allein und eben gerade nicht in Gesellschaft. Und beides miteinander zu verbinden, ist nur ganz wenigen gelungen.
Sie sind also jetzt einer der produktivsten Autoren, die wir haben. Und ja, man fragt sich immer, Sie schreiben so viel. Wann haben Sie das alles erlebt?
Das frage ich mich auch. Nein, das ist aber wirklich natürlich so. Das ist eine radikale Einsamkeit, das Schreiben, weil Sie brauchen das ja, diese radikale Einsamkeit, weil es die Konzentration jetzt auf den Stoff ist, das Abwägen. Sie gehen tagsüber, stehen morgens auf und schon geht das Flackern los. Was schreiben Sie am Mittag und wie laufen die Stränge, die Sie im Kopf haben, irgendwann wieder zusammen? Und das war bei ihm eben auch so. Er setzte sich dann hin, hatte sich Notizen schon gemacht, sein ganzes Leben lang gibt es ja Aufzeichnungen, so Notate. Und jetzt der große Entwurf, jetzt schreibe ich eben das ganze Leben auf. Und da sind diese großen 12 Bände entstanden, die zur hinreißendsten Autobiografie gehören, die es gibt.
Und auch zu einer, die sich bis heute eigentlich noch patinafrei lesen lässt.
Ja, weil sie da nicht das Leben eines Autors zeigt, sondern wirklich das gesellschaftliche Leben eines Verrückten, ja, der praktisch alles wissen und denken wollte und sich mit allen Ständen in Beziehung setzte und eben ein brutal energisches Leben geführt hat. Und das ist natürlich das Interessante. Das wäre natürlich anders gewesen, wenn er sich von vornherein schon früh dazu entschlossen hätte, Autor zu werden. Dann hätte er nicht dieses Leben führen können. So ist das Leben, mündet ganz konsequent in die Autobiografie. Und das ist, wenn Sie mal reinschauen, eine der schönsten Lektüre-Erfahrungen, die man machen kann.
Da wir ja jetzt hier in Schwetzingen sind, also ja, Casanova war eine Woche lang hier in Schwetzingen zu Gast und beschreibt dann in seinen Memoiren ein Gespräch mit einem Arzt, der dem Herzog von Zweibrücken nur noch einen Tag Lebenszeit gibt, aber ihm das einfach nicht erzählt. Der sagt, morgen wird er sterben. Und Casanova fragt, hast du ihm das gesagt? Nee, sage ich ihm auch nicht, weil wenn ich ihm das sagen würde, würde ihn das beunruhigen und er würde noch früher sterben. Und das ist eine so schöne Geschichte, wo ich mich dann auch frage, wo holt er die her?
Ja, das ist jetzt schon ein bisschen Methode seines Schreibens und Lebens.
Erinnert er sich?
Also dass die Methode ist eigentlich die, das Ganze in Geschichten zu bündeln, also die Pointen haben. und nicht vor sich hin zu erzählen, so wie man es erwartet, sondern immer das auch Unwahrscheinliche zu erzählen. Also der Fantasie da großen Raum zu lassen. Wir wissen es dann als Leser ja auch nicht. Ne? Was, ist das jetzt eine erfundene Geschichte oder das spielt auch keine Rolle. Das Interessante ist, dass sie etwas von dem Geist mitgibt, indem er die Welt gesehen hat, also spielerisch. Ne? Immer aus den Lebensszenen ein Spiel machen und sich nicht auf einen Ernst einlassen, den die Menschen ja in der Gesellschaft haben wollen. Ja. Die wollen ja Bekenntnisse, vor allem in Deutschland.
Das ist doch ein typischer, ich sag jetzt mal ganz frech, Urteil-Move, oder? So eine Szene zu erfinden, zu verdichten, zu verknappen und auf einmal so ins Poetische dann reinzugehen, wenn man dann sagt...
Also jedenfalls landen wir dann sehr schnell bei diesem Roman.
Da komme ich ja jetzt hin,
Die Nacht des Don Juan. Da ist das quasi die Anlage gewesen, also aus dem Material, das Casanova in den Memoiren bietet und aber auch der Methode des Erzählens, selbst wieder einen Roman zu machen. Also ich bin eigentlich da ein Casanova-Jünger im Erzählerischen, nicht jetzt im Lebendigen.
Ja, das wäre jetzt die, also als Homme de Lettre seid ihr euch ähnlich, über das andere reden wir jetzt nicht.
Darüber reden wir nicht, das würde mich auch überfordern. Aber jedenfalls ist es richtig, also das Buch endet ja auch da, damit, dass Casanova sich hinsetzt und jetzt seine Autobiografie schreibt. Und wenn man diese letzte Szene liest des Romans, kann man sehen, dass alles, was jetzt von ihm erzählt wird im Roman, Casanovas Szenen sind, die ich jetzt quasi in Adaption für ihn erfunden habe.
Gut, dann fangen wir mit dem Ende an. Ja. Dann sagt Casanova auf einmal... Ich war ein stummes, verschlossenes Kind. Ja. Und das ist natürlich genau die Geschichte, die sie im Anschluss an diesen Roman dann viele Jahre lang begleitet hat, wo sie dann Romane geschrieben haben, in denen ihre Kindheit...
ist ja im Falle Casanovas besonders seltsam, dass das ja nicht eine Erfindung ist, sondern faktisch so war. Er hatte eine sehr schwierige Kindheit, mit den Eltern sowieso, aber auch selbst. Er war ein sehr verschlossener Mensch. Irgendwann ist diese Knospe dann so gewaltig aufgesprungen, hat ja in Venedig dann gelebt und es geht von Venedig aus und dann hat sich alles geöffnet. Aber am Anfang war es ein völlig auf sich zurückgezogener, geradezu überintrovertierter Mensch. Ja.
Ich bin ein bisschen jetzt am Überlegen, also war das direkt von Ihnen, dass Sie sich auf die Art und Weise ihm dann nahe gefühlt haben? Also halt nicht in diesem Frauenverführer-Ding, in diesem Casanova sein, sondern ganz im Gegenteil in diesem...
Nein, überhaupt nicht. Nein, dass mich auch nicht der große Frauenverführer interessiert, sondern wirklich dieser unglaublich vitale Mensch, der eben auf diesen verschiedenen Ebenen lebt. Ja? Literarisch, die Wissenschaften haben wir schon angesprochen. Eine unglaubliche Belesenheit, eine Lust am Leben, dieser Vitalismus, das hat mich wirklich sehr inspiriert aufgrund der Lektüre der Autobiografie. Und das surrte dann immer so in meinem Kopf, also verschiedene Szenen, aber auch seine Art des Sprechens oder Menschen für sich einzunehmen, wie er das gemacht hat. Und daraus entstehen ja viele Szenen dann jetzt wieder im Roman.
Also der Roman, über den wir heute sprechen wollen, das ist Die Nacht des Don Juan. Es ist eine Geschichte, die in Prag spielt, die Vorgeschichte von Don Giovanni. Mozart ist in Prag. Casanova ist in Prag und der Librettist da Ponte ist in Prag, alle drei auf einmal da, wo damals, glaube ich, auch das Herz der Musik geschlagen hat, oder?
Ja, Prag war eine große musikalische Hauptstadt Europas, ganz ausgezeichnetes Orchester, ein ganz berühmtes Theater. Und Mozart hatte schon seine Erfahrungen mit Prag, weil eine seiner Opern, die davor uraufgeführt worden war, war die Hochzeit des Figaro. Und das war in Prag schon ein Riesenerfolg gewesen. Und er wusste also, auf was er sich einließ, als die Prager Operngesellschaft ihn bat, nochmal einen großen Erfolg zu generieren. Das hat er dann versucht. Er hatte die erste Idee, wir nehmen wieder denselben Librettisten. Der Librettist war Lorenzo da Ponte, das war ein großer, erfahrener Librettist, auch ein Venezianer, den er sehr gut kannte. Aber da Ponte hatte natürlich jetzt seine eigenen Ideen. Da Ponte wollte einen alten Stoff nehmen, den Don Juan-Stoff, der ja viel älter war, als er weiter zurückreicht, also bis ins 17. Jahrhundert geht und der ursprünglich ein spanischer Stoff ist. in dem Sinne, dass er von einem Wüstling handelt, der die Frauen nicht nur verführt, sondern sie demütigt, sie furchtbar behandelt, ihnen auf keiner Weise auf einer Ebene begegnet, sondern der dann auch dafür bestraft wird, wie grausam er mit ihnen umgeht und der am Ende in die Hölle geschickt wird und dann verbrennt. Ja, das war also die alte klassische Version des Don Juan-Stoffes, die Da Ponte vorschwebte. Das ist ein großer Stoff, nicht? Muss man sich Da Ponte jetzt vorstellen. Der ist schon unendlich oft behandelt worden. Und wir machen jetzt nochmal eine Version davon. Und wir werden es besser machen als alles vorher. Aber der Stoff war inzwischen schon so bekannt, dass er auf der Ebene des Puppentheaters angekommen war. Sie können sich also vorstellen, er gehörte nicht mehr zu den klassisch feinen, edlen Stoffen, sondern er war praktisch populär geworden. Fast alle, die von Don Juan sprachen, kannten diesen Stoff. Das ist der Wüstling, der am Ende sterben muss, weil er sich an den Frauen vergangen hat.
Bei Faust ist das ja auch so damals gewesen, dass bevor Goethe halt das schon auf der Ebene der Puppentheater angekommen war.
Genau, also Faust und Don Juan Stoff, die beiden Stoffe gehören zusammen, weil sie beide Menschen zeigen, die über ihr normales, soziales und integriertes Dasein hinaus wachsen und sich vergehen. Also Faust, indem er zu viel wissen will, sich also als großer Wissender aufführt gegenüber den göttlichen Mächten, und Don Juan, indem er sich als Mann aufführt, der die Frauen für sich besitzen will.
Also es ist jedenfalls ein Stoff, wenn Sie jetzt über das Entstehen des Librettos und der Oper schreiben, dann ist das in vielfach gespiegelt eigentlich lauter Autoren, die sich mit Autoren und Komponisten beschäftigen und so weiter. Das ist natürlich dann eigentlich wirklich eine Herausforderung.
Ja, aber ich gehe mal ein bisschen zurück. Ja. Sie sagten ja, dass der ganze Stoff, der Don Giovanni, ist uraufgeführt worden in Prag. Die Uraufführung war im Herbst 1787 in Prag. Wie sah das aus? Ich hatte gar nicht vor, über den Don Giovanni und diese Themen zu schreiben, sondern ich habe Freunde in Prag besucht. Also gute Freunde, die auf dem Hradschin wohnten und die für einige Zeit ihre Wohnung zur Verfügung stellten, weil sie in London waren. Und ich bin dann durch Prag gegangen und dann begannen jetzt überall kleine Signale zu blinken. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu diesem Stoff, also ich hatte auch nicht vor, da weiter zu bohren, sondern die Signale kamen von alleine. Ich ging also durch die Innenstadt und dann sah ich das Nationaltheater. Und das Nationaltheater stand dann, da war eine Medaille draußen dran, dass in diesem Theater die Oper Don Giovanni von Mozart uraufgeführt worden sei. Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Das hat mich natürlich dann interessiert, wie in diesem Theater. Ich ging keine 100 Meter weiter, kam ich an ein Altprager Haus und da war draußen wieder eine Tafel und da stand, dass in diesem Haus, das früher ein Hotel gewesen sei, das Hotel habe zum Löwen geheißen, Mozart eben gewohnt habe, während er an der Oper Don Giovanni in der Schlussphase gearbeitet habe. Dort habe er gewohnt. Ich ging auf die andere Seite der Straße, wieder ein schönes Haus, wieder eine Medaille, da habe der Librettist gewohnt. Und zwar geschickterweise deshalb, weil sich beide von Fenster zu Fenster über die Straße hinweg hätten pausenlos verständigen können. Denn es sei ja so gewesen, es habe ja keiner gewusst, was aus dem Stoff hätte werden sollen. Sondern man hätte das Vorhaben gehabt, also den Don Juan-Stoff zu nehmen, aber bis in die Feinheiten sei das ja überhaupt nicht durchdacht gewesen, sondern es hätte jetzt ja erst eines Anfangs bedurft, eines Starts. Und diesen Start hat Mozart dadurch in die Wege geleitet, dass er von Wien nach Prag gekommen ist und dass Lorenzo da Ponte ist auch nach Prag gekommen. Dort haben sie sich getroffen und nun gehen in diesen Hotels und im Nationaltheater die ersten Proben los. Und Sie müssen sich vorstellen,
ohne dass es
das Stück schon gibt, ohne dass es den Text schon gibt, sondern es gibt nur Textteile. Und alle reden noch darüber, wie der Text jetzt zu gestalten ist. Und Mozart ist hochgradig nervös, weil die Uraufführung ja bevorsteht und es ist weder ein Text noch eine Note da. Also muss unglaublich schnell gearbeitet werden. Das war im Falle Mozarts kein großes ästhetisches und kreatives Problem, weil er Stücke fast so schnell erfinden und schreiben konnte, Arien, wie Paul McCartney. Also wenn Sie das jetzt mal lesen, ich habe das in den vergangenen Tagen gelesen, eine kurze, nee, muss ich kurz...
Exkurs. Das ist, Abschweifungen
es
sind
gibt
erlaubt.
Gerade die Songs von Paul McCartney, alle gesammelt, und er beschreibt die Entstehungsgeschichte jedes Songs. Und einer seiner Freunde sei einmal zu ihm gekommen und habe gesagt, ich habe ein ganz schwieriges Thema, so und so, so und so, kannst du auch daraus was machen? Und McCartney hat gesagt, sofort, ihr hattet direkt den Griff, den Gitarrengriff, die erste Zeile schon im Kopf. Also dieses Tempo hatte auch Mozart, wenn man ihm etwas vorgab, ja, wenn man ihm einen kleinen Text gab. Und Mozart musste jetzt teilweise Arien erfinden und schreiben, bevor er das Ganze des Stückes vor Augen hatte, denn da saß jetzt dieser Lorenzo da Ponte und sollte das alles zusammenführen.
Hat er eigentlich schon ein Bühnenbild im Theater oder haben die noch ohne Bühnenbild
gearbeitet? Nein, mit wunderbaren Bühnenbildern, und fest standen natürlich jetzt die Sängerinnen und Sänger, was sehr wichtig war, weil Mozart und die Komponisten dieser Zeit haben bewusst für bestimmte Menschen dann auch komponiert. Also wenn sie wussten nicht, dass ist eine enorme Sopranistin, was Böhmen so und so, die trifft das hohe G blind, dann bringen wir das hohe G siebenmal. Ja, und also es wurde sehr für die Menschen geschrieben, die es dann aufführten. Und natürlich auch für das Orchester, die ganze Besetzung, die Mozart für das Orchester vorgenommen hat, war vergleichbar der Hochzeit des Figaro, sodass er wusste, dass ein exzellentes, das beste europäische Orchester, und die können auch Stücke schnell einstudieren. Das war wichtig, ne? Die müssen jetzt nicht lange proben, die spielen vom Blatt. Die kriegen das Blatt, wenn es noch nass ist, auf den Ständer gelegt und spielen das ab, ohne Probe. Ja.
Aber da muss es doch dann auch Kopisten, oder wie wurden
die
Noten vervielfältigt?
Natürlich, da sind dann Kopisten.
Das ist ja technisch auch echt herausfordernd.
Genau, sind dann Kopisten beauftragt, das zu machen, aber das Blatt ist ja deshalb trotzdem noch nass, ne? Noch feucht. Es werden also feuchte Blätter verteilt, und das sind die Kopisten, die eine große Funktion hatten. Ja, wo war ich?
Und die Sängerinnen sind wahrscheinlich, die wollen ja dann auch, also mindestens so viel haben wie die andere Sängerin und so. Da gibt es ja auch ganz schnell Streit.
Ja, natürlich, das ist ja interessant. Also viele Sängerinnen haben dann jetzt eine Vorstellung von der Rolle, die sie singen sollen, merken aber jetzt langsam entsteht das Stück. Was hören wir über das Stück? Ja, also meine Kollegin singt die erste Arie in der Oper, ja. Das ist für mich schlecht.
Also weil
das
die zweite ist und große, die dritte.
Ja, das ist das große Auftritt. Wann komme ich denn dran? Und so weiter. Also es ist jetzt ein sehr großes Problem, diese Uraufführung so zu organisieren und zu gestalten, dass daraus wirklich ein Opernereignis wird. Und vor dieser schwierigen Situation standen diese zwei Leute, wir reden ja erst nur noch von zweien, also von Mozart als dem Komponisten und von Lorenzo da Ponte, dem Librettisten. Beide waren jetzt in unendliche Gespräche verwickelt. Und wie gesagt, Lorenzo da Ponte hatte dieses spanische Modell des Wüstlings, der in die Hölle fährt, im Kopf. Daraufhin wollte er die Oper anlegen. Und Mozart gefiel das nicht, diese alte Version. Er wollte eine viel modernere und zeitgemäßere.
Man war mit dem, seine Musik passte ja auch gar nicht dazu,
nein, so ein überhaupt Wüstling. Man war mit dem Stoff eigentlich fehlberaten. Es war eine Fehlbesetzung, diesen Stoff zu wählen. Das haben dann hinterher kluge Musikwissenschaftler auch gesagt.
Sie haben mir jetzt einfach mal beigebracht, jetzt habe ich Respekt vor der Aufgabe des Libretto-Schreibens, wo ich immer so denke, da sind so viele Unbeholfenheiten oft drin, aber es sind in Wirklichkeit diplomatische Kniffe, die dann auch gegangen wurden.
Und das Libretto-Schreiben ist eine der unangenehmsten Aufgaben, die man als Autor hat. Ich kann das sagen, weil ich mich mal mehrfach dran versucht habe und weiß, in welchen elenden Bezügen man dann landet. Das hat damit zu tun, dass die Libretti für große Opern meistens Bearbeitungen von vorhandenen Dramen oder Stücken sind, nicht? Also Bearbeitungen. Hier in diesem Fall ja auch, ist eine Bearbeitung des Don Juan-Stoffes, ist keine gänzlich neue Erfindung, sondern ist eine Bearbeitung eines Stoffes, den man dann noch ein wenig drehen und wenden kann, aber man kann keine großen neuen Eingriffe vornehmen. Und deswegen ist diese Arbeit so unangenehm, und zweitens ist sie dann so unangenehm, weil der Komponist ja natürlich doch das eigentliche Sagen hat. Nicht? Wenn der Komponist Ihnen dann sagt, na, also am Anfang muss die Donna Anna vorkommen und für die muss ungefähr 7 bis 8 Minuten Text da sein, dann setzen Sie sich mal hin und machen 7 bis 8 Minuten Text für die Donna Anna am Anfang. Das ist eine grauenvolle Aufgabe. Sie verwickeln sich laufend in Wiederholungen oder in Banalitäten, und so war es dann auch. Also es hat ganz wenige, ganz hervorragende Librettisten gegeben, die Libretti geschrieben haben, die quasi aus einem eigenen Geist herauskamen, sondern die meisten Libretti sind Bearbeitungen und eben in Zusammenhang mit den Komponisten entstanden. Und dann auch oft ist das sehr geschuldet dann der Tatsache, dass man sich an Zeiten hält und dass man quasi nicht der freie Mann ist, der schreibt, sondern man ist eigentlich in Diensten des Stoffes und des Komponisten.
Und jetzt kommen wir langsam zur ersten Lesung. Und da geht es darum, dass Mozart dann, ja, Mozart spielt da noch gar nicht mit, sondern es spielen...
Nein, ja.
Casanova wir haben jetzt, und da Ponte, weil wir haben jetzt machen wir einen Blick in das, was als Libretto geplant ist.
Ja, jetzt habe ich die dritte Figur die ganze Zeit ausgelassen. Ich habe jetzt bisher nur von Mozart und da Ponte gesprochen.
Aber dass Casanova bei einer Casanova-Sendung auch eine gewisse Rolle spielt, ist, glaube ich...
Das müssen wir jetzt nachholen, ja. Also, denn das ist die eigentliche Entdeckung, die ich dann in Prag gemacht habe. Ich wusste nicht, dass Casanova ebenfalls in Prag gewesen war. Sondern ich war dann wieder etwas unterwegs. Jetzt war ich natürlich auf den Spuren der Oper, nachdem ich das Theater gesehen hatte, das Hotel gesehen hatte, in dem Mozart mit seiner Frau, übrigens auch eine interessante Tatsache, also Mozart ist mit der hochschwangeren Konstanze aus Wien angereist und die haben dann in Prag eben ein Hotelzimmer bezogen, aber es war eine sehr gefährliche Reise, eben wegen der Schwangerschaft und man hat auch bis heute nicht klären können, warum sie denn unbedingt mit musste. Warum ist sie nicht diese paar Wochen in Wien geblieben, sondern ist mitgereist? Wollte sie ihm Gesellschaft leisten? Gab es andere Gründe? Da sind viele Vermutungen angestellt worden, die ich nicht geteilt habe.
Jetzt.
Und jetzt sind wir immer noch nicht bei Casanova. Und ich war dann auf den Spuren des Stoffes, also Spuren der Entstehung des Don Giovanni und kam dann in Prag in ein Landhaus außerhalb Prags, in die sogenannte Bertramka. Es war ein wunderschönes Landhaus mit Garten, also ähnlich mit den Gärten hier, nicht so groß natürlich, sondern klassisches kleines Landhaus. Und dieses war geöffnet, drinnen waren die Atmosphären des 18. Jahrhunderts, stand ein Cembalo am Fenster und es waren Möbel des 18. Jahrhunderts. Und ich habe dann da weiter gefragt, was ist das hier? Das Landhaus gehörte dem Ehepaar Duschek. Das Ehepaar Duschek hat in Prag gewohnt. Das war eine Sängerin und ihr Mann, die dieses Landhaus gekauft hatten. Und die haben immer in diesem Landhaus Gäste empfangen, weil sie die gerne einladen wollten zu musikalischen Aufführungen und Ereignissen. Und ich bin dann durch das Landhaus gegangen und durch diese Räume und plötzlich sehe ich an einer Wand der Räume das Porträt Casanovas. Also nicht, dass die Physiognomie, das kennt man ja, das Bild, die lange Nase, dieser große Kopf, der unendlich streitbare Mann, das fiel mir sofort auf und dann bin ich näher heran und dann war in einer Vitrine, lagen plötzlich Handschriften Casanovas und zwar seine Versionen für das Libretto von Don Giovanni. Das heißt, jetzt war natürlich vollkommen klar, Mozart war also auch zum Zeitpunkt des Herbstes 1787 auf jeden Fall in Prag und Casanova war auf jeden Fall in Prag und Casanova hatte alternative Vorschläge für die Oper. Er wollte also quasi der eigentliche Librettist werden, nicht? Er wollte da Ponte aus dem Weg schaffen.
Und seine biografische Eignung dafür ist ja nun...
Die war nun unbestritten. Der Stoff muss Casanova natürlich sofort infiziert haben. Und dann hatte er das Problem, dass er da Ponte sehr gut kannte. Die waren beide Venezianer. Die kannten sich auch gut von ihren Bühnenerfahrungen her. Und nun trafen die beiden aufeinander. Und Casanova hatte die große Hinteridee, wie schaffe ich es, diesen Mann verschwinden zu lassen? Wie können wir den aus dem Projekt der Entstehung der Oper herausbekommen? Und das Merkwürdige ist, er hat es wirklich geschafft. Also da Ponte war nicht mehr bei der Uraufführung zugegen, sondern man hat da Ponte dann zurück nach Wien beordert.
Der hat ja drei Libretti zu der Zeit gleichzeitig
geschrieben. Ja, der war beschäftigt in Wien und musste wieder zurück, sodass da Ponte in den letzten Zeiten, kurz vor der Uraufführung des Don Giovanni, nicht in Prag war. Und das war natürlich jetzt für Casanova die große Chance, mit ins Libretto einzugreifen, beziehungsweise Alternativen für ein Libretto vorzuschlagen. Und die sah ich nun da in der Handschrift an der Wand hängen.
Und wie unterschiedlich sind die?
Ich war vollkommen betört. Ja, ich dachte, also das ist nicht Lorenzo da Ponte, der das ganze Projekt zu Ende geführt hat, sondern am Ende steckt da unendlich viel Casanova in dem Stoff drin, zumal Casanova und Mozart sich da sehr gut verstanden.
Hat er sich da wirklich komplett reingeschrieben?
Man hat jedenfalls die Szenen jetzt vor Augen, die stehen da schwarz auf weiß, Die alternativen Entwürfe. Das geht bis zum Schluss hin, wo ein alternativer Entwurf da war. Er mochte ja nicht die Höllenfahrt.
Ja.
Nicht? Casanova fand das eine ganz schlimme Idee. Am Ende wird der Wüstling in die Hölle beordert und geht in den Flammen auf. Ja. Sondern das letzte Bild, das Casanova für die Oper vorstellte, war, der Don Giovanni oder Don Juan springt auf der Flucht vor seinen Verfolgern in eine Kutsche. Und man sieht dann am Ende die Räder. Ne? Er wird weggetragen, wie vom Wind in eine andere Gegend geweht. Und das war so die alternative Version, die er für das Ende vorsah. Also der Don Juan entzieht sich dem Gericht. Und das ist bis heute ein Problem, weil in der jetzigen Endfassung es ja nicht so ist, sondern am Ende steht da die ganze Gesellschaft zusammen. Ich finde es übrigens eine der hinreißendsten Stellen wirklich der gesamten Oper. Wir kommen da regelmäßig die inneren Tränen, wenn ich diesen Schlusschor der Gesellschaft höre, die dann feiert, dass er jetzt weg ist, dass er in der Hölle ist. Und es ist ein so wunderschöner Chor, in dem man aber jetzt mitspürt, dass Mozart da an Casanova gedacht hat. Also da drehen sich eigentlich die Räder und Flammen sind da nicht zu erkennen, sind keine vorhanden. Ja, und nun sollte ich vielleicht diese Passage lesen.
Sozusagen
das passt jetzt ganz gut. Also das ist also jetzt ein Gespräch, das jetzt stattfindet zwischen Lorenzo da Ponte und Casanova über das Libretto.
Und gleichzeitig stellen sich beide so ein bisschen vor. Also man erfährt viel über Casanova und da Ponte,
die Rollenverteilung. Wie könnten wir nun das Stück bauen? Ja.
Und Casanova ist 20 Jahre älter.
Ungefähr, ja, die unterschiedlichen Alternativen werden jetzt deutlich. Also sie begegnen sich in einem Palais, in dem Casanova wohnte damals in Prag. Und er hat da Ponte eingeladen zum Gespräch, zum intimen Dialog. Und das geht dann so los. Beginnen wir mit einer Flasche Champagner. Paolo, bitte. Champagner, natürlich. Als bräuchte er bloß mit den Fingern zu schnalzen. Und dieser ihm völlig willenlos ergebene Diener war schon damit zur Hand. Eine Flasche, nein, zwei. Auch die zweite wurde gleich auf der Stelle geöffnet. Oh, wie köstlich. Mehr, davon wollte er mehr. Was nutzte es, sich dagegen zu sträuben? Er wollte trinken, nicht sonst. Casanova schenkte nach. Er ließ da Ponte nicht aus den Augen. Wie kleinlaut er jetzt war, als hätte man einem mittags noch drallen Ballon die Luft entweichen lassen. Sprechen wir von deiner Oper. Du hast so wenig verraten. Erzähl mir jetzt davon. Wie gehst du es an? Da Ponte stellte das Glas nicht mehr ab. Er hielt es in der rechten und drehte es mit der linken. Ununterbrochen war das Fingerspiel damit beschäftigt, das Glas zu liebkosen und zu betupfen. Es war kaum zu ertragen. Wie ich es angehe? Direkt, sehr direkt. Ich beginne mit einer Szene, die das Blut stocken lässt. Sehr gut, so muss es sein. Es ist Nacht. Niemand bewegt sich in den Straßen der Stadt. Da hört man einen furchtbaren Schrei. Den Schrei einer Frau? Ja, ihre gepeinigte Stimme. Sie ist auf der Flucht? Ja, auf der Flucht. Woher weißt du? Du hast es mir am Mittag erzählt. Am Mittag? Heute Mittag. Entschuldige, mir geht zu viel durch den Kopf. Auch der Nachmittag verging mit weiteren Proben. Sie proben bis tief in die Nacht. Mozart entlässt die Sänger erst, wenn ihnen die Augen zufallen. Heute Abend habe ich mich davongestohlen. Morgen früh wird er es mir vorhalten. Trink, Lorenzo, trink. Aber erzähl weiter von deinem Don Juan. Don Juan, richtig. Er lässt keine Frau aus. Längst kann er sich nicht mehr erinnern, wie viele es waren. In Italien 640, in Deutschland 231, 100 in Frankreich, in der Türkei 91. Lorenzo, was redest du? Ist dir der Champagner zu Kopf gestiegen? Ein Einfall, Giacomo, aus einer Champagnerlaune geboren. Weiter, wie geht es weiter? Was ist mit der Schönen, die er bedrängt hat? Sie schreit. Sie flieht. Hört sie niemand? Aber ja, natürlich, der Vater hört sie. Der Vater. Der Vater? Ja, zum Teufel, der Vater. Er stellt Don Juan, er will das Duell. Und er stirbt. Der Vater? Aber wer sonst? Natürlich, der Vater. Casanova fächelte sich mit einem Taschentuch zu, wie er ihn aus der Fassung brachte, wie er ihn zwang, die dürftige Geschichte auseinanderzunehmen und wie komisch und niveaulos das Ganze plötzlich erschien, wie eine Posse, ja, wie das Hans-Wurst-Stück, das man in Puppentheatern aufführte. Lorenzo schüttelte den Kopf. Was ist, Giacomo? Ich denke, du kennst den Stoff. Was fragst du so? Don Juan bringt den Vater um, gleich zu Beginn. Das weiß jedes Kind. Gleich zu Beginn? Eine Vergewaltigung und ein Mord. Gleich zu Beginn? Ich gebe zu, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber ja, Donna Anna, so heißt das Mädchen, stürzt aus dem elterlichen Palais. Der Alte erwacht, stellt Don Juan ersticht ihn und verschwindet. Und verschwindet? Wohin? Ja, in die Nacht, mein Gott, ins Dunkel, irgendwohin. Irgendwohin, das ist nicht gut. Aber wieso nicht? Er ist die Hauptfigur und er soll gleich verschwinden, ein bisschen fechten und vivamente verschwinden? Ja, zum Teufel, damit sich die Musik Donna Anna zuwendet. Die Musik? Giacomo, hältst du mich zum Narren? Die Musik braucht Zeit, sich Donna Anna zuzuwenden, ihrem Schmerz, ihrer Trauer. Sie hat den Vater verloren, sie rührt jedem, der noch ein Herz hat, und sie bekommt ihre Arie. Genau hierhin gehört sie, ihre Arie. Teresa hat ihren Auftritt, gleich zu Beginn. Teresa? Teresa Saporiti, die Sängerin der Donna Anna, die beste Kraft des Ensembles. Die beste Kraft, gleich zu Beginn. Ich verstehe. Casanova lehnte sich zurück und zog sein Riechfläschchen aus der Tasche. Wie Lorenzo sich wand, es war ein Genuss. Wie sein ganzer Stolz, die Arbeit von Monaten, aufgespießt, gedreht und gewendet wurde, dass das Opernfett nur so tropfte. Jetzt eine Pause und mit der Mahlzeit begonnen. Genial, Lorenzo, jetzt verstehe ich besser. Dieses Entree ist genial. Beginnen auch wir mit einer Köstlichkeit, einem Trüffelrisotto und dazu einen Rotwein, ein Marzemino aus unserer Heimat. Ist dir das recht? Er wartete aber nicht auf die Antwort, sondern gab seinem Diener einen Wink, den Wein zu bringen und für das Essen zu sorgen. Als der mit den beiden Flaschen Rotwein erschien, folgte ihm die Dienerin Johanna mit einem großen, ebenfalls muschelförmigen Silbertablett. Sie trat an einen Serviertisch, stellte das Tablett ab und kam mit den beiden gefüllten Tellern herüber, gerade auf Da Ponte zu. Lorenzo, erzähle nun weiter von deiner Oper. Die nächste Szene. Was ist nun zu erwarten? Da Ponte kaute schneller. Warum bestand Giacomo bloß darauf, das alles wissen zu wollen? In solchen Stunden dachte er doch nicht an die Arbeit. Am liebsten wäre er nach Verzehr dieses köstlichen Risotto und nach einem großen Schluck Wein für einen Moment nach draußen geschlichen, um das schöne Wesen der Johanna aus der Nähe zu betrachten. Donna Elvira erscheint. Donna Elvira, ah, das wäre die Nummer zwei, habe ich recht? Erst Donna Anna, dann Donna Elvira. Ganz genau. Erst die eine, dann die andere. Wo kommt sie her, Donna Elvira? Ja, wo kommt sie her? Mein Gott, sie kommt von irgendwoher. Aus dem Dunkel? Von weit her, aus dem Dunkel. Warum ist das so wichtig? Lorenzo, ich frage nur. Ich versuche mir das Bühnenbild vorzustellen. Ich male mir das aus. Also, Donna Elvira, sie kommt von irgendwoher, aus dem Dunkel. Was will sie? Don Juan hat sie sitzen lassen. Er hat sie betrogen. Dachte ich's mir doch. Und nun kommt sie mit dem Vater, der ihn umbringen soll. Sie kommt allein, ohne Vater. Kein Vater. Sie reist allein, als Frau, ganz allein. Ja, mein Gott, sie ist allein. Nicht einmal einen Verlobten hat sie dabei oder einen Freund, der Don Juan zusetzen könnte? Nein, aber die andere, Donna Anna, die hat einen Verlobten. Donna Anna? Warum das? Sie hat doch schon den Vater, der sich für sie schlägt. Sie hat einen Vater und einen Verlobten. Der Verlobte tritt an die Stelle des Vaters. Er schwört ihr, den Vater zu rächen und Don Juan umzubringen. Na, und wer steht Donna Elvira zur Seite? Niemand. Ich sagte es doch schon, sie ist allein. das ist schlecht. Das glaubt man ja nicht. Oder, ich verstehe, es ist doch gut für die Musik. Für die Musik ist es gut. Du hast es erraten. Die zweite große Arie, also die Arie der Donna Elvira. Wer singt sie? Caterina Micelli. Caterina Micelli. Ich kenne sie. Lebt sie immer noch zusammen mit ihrer Mutter? Ja, schrecklich. Die Mutter begleitet sie auf Schritt und Tritt. Zurück zur Oper Lorenzo. Donna Anna, Donna Elvira, wo bleibt denn Don Juan? Donna Elvira stellt ihn, sie schleudert ihm ihre Verachtung entgegen. Sehr gut, das ist etwas für die Musik. Und was sagt er, Don Juan? Er macht sich davon. Wohin? Ja, irgendwohin zum Teufel. Das ist doch nicht wichtig. Irgendwoher und irgendwohin. Mein lieber Lorenzo, du gehst sehr großzügig mit den Himmelsrichtungen um. Wenn eine Figur dir im Weg ist, schickst du sie irgendwohin. Und wenn du eine andere brauchst, kommt die irgendwoher. So etwas missfällt mir. Ich wette, du zauberst prompt die dritte herbei. Habe ich recht? Es sind ja immer drei Frauen, vier Männer, macht siebenmal irgendwoher und irgendwohin. Wie heißt sie, die dritte? Zerlina. Und sie kommt von irgendwoher? Exakt. Diesmal gleich mit dem Vater? Nein, mit einem Verlobten. Diesmal mit einem Verlobten. Und er zückt gleich den Dolch, um Don Juan aus dem Weg zu räumen? Aber nein, warum sollte er denn? Noch kennt er Don Juan ja gar nicht. Auch Zerlina kennt ihn nicht. Sie ist ein einfaches Mädchen. Du verstehst, ein Mädchen vom Land. Sie kommt mit ihrem Verlobten gerade des Wegs. Sie wollen heiraten. Sofort? Die Heirat steht bevor, so könnte man sagen. Und Don Juan, er sieht Zerlina und verliebt sich sofort. Er will sie haben. Auf der Straße? Einfach so? Er lädt sie ein auf sein Schloss. Das ist gut, Lorenzo. Kein irgendwohin, sondern endlich ein Schloss. Das ist der beste Einfall bisher, mein lieber Lorenzo. Das macht natürlich Spaß, das zu schreiben. Also ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass es endlich verfilmt wird. Nicht? Und dann diese beiden dann zu sehen und diesen schnellen Wortwechsel, der auch jetzt geht's ins Kompositorische des Romans hinein, ja ganz streng und eng angelehnt ist an die Dialogwechsel in Opern. Also wo es immer schnell hin und her geht und nachgefragt und wieder kurz geantwortet, wieder nachgefragt. Also dieses enorme Tempo, das macht Freude, das zu schreiben.
Das kann ich mir gut vorstellen, aber es macht natürlich auch Spaß, die ganzen Schwächen dieser Oper dann auf einmal so, also kommt irgendwo her, geht irgendwo hin. Man versteht ja meistens bei Opern, also mir geht es zumindest, gehen Sie gerne in die Oper?
Ich bin ein schwerfälliger Operngeher. Das heißt also, ich brauche bestimmte, ich habe so Opernliebstücke, die ich eminent liebe und die ich dann zum 5. oder 10. Male wieder höre. Aber generell bin ich nicht so der Opernenthusiast.
Aber fangen Sie an, lauthals an zu lachen, wenn Sie jetzt in der Oper dann auf einmal die Donna Anna dann von irgendwoher kommt und Sie sitzen da drin und also ich könnte mir dann, ich müsste
auf alle Fälle
laut loslachen.
Dahinter schwingt etwas anderes. Ich habe einen ganz großen Traum. Ich möchte das einmal inszenieren, die Oper selber jetzt.
Oh.
Ja, also ich möchte es einmal versuchen, sie anders zu inszenieren, als das so möglich wäre oder dauernd möglich ist. Also nicht mit diesem brutalen Anfang, die Begegnung, nicht Donna Anna, der Vater wird erstochen, gerade mit dieser brutalen Szene beginnt es, weil es ist natürlich dann großes Drama. Ne? Deswegen steht sie auch als erste Szene vorne. Aber dann hat man schon mal die Donna Anna aus dem Spiel, weil die ist dann als Figur schon festgelegt. Nicht? Sie muss jemand finden, der den Vater recht. Und damit ist ihre Rolle jetzt eigentlich während des Stückes schon festgelegt. Das tut mir immer leid für sie, weil dann könnte man auch andere Nuancen finden. Nicht?
Das heißt, Sie würden da am Anfang keinen Mord passieren lassen?
Zum Beispiel, da würde ich drüber nachdenken, ob das am Anfang ein Mord sein muss.
Das ist jetzt aber keine gute Bewerbung.
Warum?
Die Leute warten noch darauf, dass da jemand stirbt.
Ich glaube es nicht. Nee. Ich glaube, die werden auch Alternativen gewogen. Wenn man nicht gleich mit diesem Mord beginnt, sondern wenn da noch eine andere, zweite Figur in der Donna Anna aufleuchtet. Und die ist eine sehr schöne Figur, also schon von den Arien, die Mozart dann im Weiteren für sie schreibt. Sie ist ja dann mit ihrem Verlobten immer zusammen. Da sieht man, ist eine ganz wunderbare, ganz geduldig beobachtende und unendlich sensible Frau. Und die kommt aber nicht zum Zuge, wenn man sie am Anfang gleich in dieser Rolle der Gepeinigten nur vorführt. Nicht? Deswegen wäre für mich das eine Sensation, die Oper jetzt nochmal dringend, um einige Nuancen zu korrigieren. Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Das kann man ja bestimmt.
Ich war mal in der Inszenierung von Herbert Fritsch in Berlin und er hat das alles doppelt so schnell gemacht. Die ganzen,
ist auch nicht übel. Ja.
Alle Dialoge einfach so übersprungen,
geskippt,
nennt man das, glaube ich.
Ich würde mich dann schon in den Dialogen einmischen und alternative Dialoge vorschlagen. Also so Tempi-Dialoge, wie man hier sie auch findet. Aber ich habe neulich, war ich in einer Aufführung des King Lear in Stuttgart und da hat man auch keinen King Lear mehr erkennen können. Okay. Also das war alles andere als King Lear. Es war eine interessante Aufführung, aber es hatte wenig mit King Lear zu tun. Also kann ich doch auch mal versuchen, einen Don Giovanni zu inszenieren, der nicht mehr das damit zu tun hat, was wir erwarten.
Was würden Sie am Ende ändern?
Ja, dieser Endschlusschor, der muss bleiben. Also dieser Schlusschor, wo die ganze Gesellschaft zusammen ist und sich jetzt freut, dass sie wieder ein neues Leben gewonnen hat, der muss bleiben, aber wir können...
Aber er geht Hand in Hand mit seiner Freundin aus dem Bild.
Nein, wir können den Don Giovanni weiterleben lassen, gerade in dieser Gesellschaft. Ja. Sie feiern den Abschied von ihm und das Ironische wäre dann, wenn im letzten Bild er dann doch noch da ist. Ja. Wenn er nicht in die Hölle verschwunden ist, sondern wenn er plötzlich auftaucht. Also ich habe es schon vor mir, das kann man jetzt nicht mehr ändern.
Sind Sie schon in Vertragsverhandlungen mit dem Stuttgarter Schauspiel?
Ich gebe mir Mühe, ja. Nein, aber mit dem Ende haben sich viele Leute schwer getan, jetzt wie es so da ist, weil es auch für viele Interpreten so eine strenge Moral am Ende verkörpert. Das finde ich gar nicht. Also es ist ja keine Moral am Ende, dass nun alle sagen, endlich ist er weg, wir sind ihn los, sondern es ist eigentlich eher so, dass diese Gesellschaft schüttelt sich mal wieder kräftig durch und sagt, wir müssen jetzt wieder mal neu anfangen, wir müssen wieder neu leben, wir haben gelebt, alle im Zentrum um diese Don Giovanni-Figur. Ja. Sie hat unser Leben gestaltet, sie hat uns alle in der Hand gehalten. Oh. Und jetzt nicht, muss es jetzt mal einen neuen Anfang geben und es muss neue Inszenatoren der Gesellschaft geben. Das ist das Ende, das Schöne.
Das ist natürlich ein schönes, das habe ich so noch gar nicht gesehen.
Ja, weil die Figur ist überaltert, sie muss jetzt weg und es muss neue Regiekünstler geben, die Gesellschaft, denn was braucht eine Gesellschaft notwendiger als Menschen, die sie in Bewegung hält, nicht? Sonst sterben wir ja alle an Langeweile.
Das heißt, da ist auch so ein Emanzipationsgedanke dann auf einmal drin.
Natürlich.
Und Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeitsgedanke und so weiter. Also all das, was wir heute eigentlich suchen.
Ja, genau. Was ist dann eine große Figur, die dann die Gesellschaft und im besten Sinne unterhalten könnte, nicht? Zusammenführen könnte, ihre Stände zusammenführen könnte, dauernd neue Ideen eingeben könnte, mit denen sie beschäftigt wäre. Ne? Das sind heute unsere Talkshow-Ereignisse. Ja? Das ist leider langweilig. Also deswegen müsste man auf diese Spur geraten. Wo sind die Figuren, die Don Giovanni ablösen?
Das heißt, das Buch heißt Die Nacht des Don Juan. Das ist natürlich auch ein bisschen ein trickreicher Titel, weil sozusagen, wenn man jetzt Don Juan als den, der in die Hölle fährt, der sozusagen eigentlich eine Nachtfigur ist, wenn der dann die Nacht erlebt, ist das ja eigentlich schon fast wieder eine Art Sonnenaufgang sozusagen. Es ist ja eigentlich ein heller Titel, der aber sehr dunkel ausgedrückt ist, oder?
Ja, es könnte ja auch diese Version drin sein, nicht? Dass diese Fahrt in die Hölle, es gab ja nun andere Versionen von Höllenfahrten, die zur Auferstehung geführt haben, nicht? Diese Version haben wir ja auch im Kopf als Höllenfahrt. Und das muss man auch mal denken, wie weit ist denn das, wie nahe liegt das an dieser Don Juan-Gestalt? Als erneuerter Wiederkommen, als eine andere Figur, aber dann als was? Da hätte ich dann Ideen für.
Wie ist das jetzt eigentlich? Also es gibt ja immer diese beiden Pole. Don Juan als den Wüstling, den unbarmherzigen Frauenverschleißer. Auf der anderen Seite dann Casanova, der mit Umgarnen, Verführen, das ist das Motto der Schwetzinger Festspiele, arbeitet, der Galanterie lebt und predigt und so weiter. Und eigentlich sind die sich doch spinnefeind, oder?
Ja. Also es sind eigentlich zwei große Stoffe. Wie ich sagte ja schon, der alte Don Juan-Stoff ist spanisch. Und das ist dieser harte Wüstlingsstoff. Und das hat aber mit den spanischen Gesellschaften des 17. Jahrhunderts zu tun. Da liegen die ersten Versionen dieses Stoffes vor. Und das, was uns jetzt da an neueren Versionen mit Mozart vorschwebt, ist eigentlich die Galanterie des 18. Jahrhunderts, wo es nicht der Wüstling ist, der die Frauen verführt und bedrängt, sondern wo es um den Begriff der Verführung geht. Und Verführung ist für die Galanterie des späten 18. Jahrhunderts ein eminent interessantes Spiel. Eine spielerische Inszenierung beider Geschlechter zugleich, die beide zum selben Zeitpunkt aufeinander reagieren müssen und sich erotische Winke zuschicken müssen, mit denen das Spiel immer weitergeht und nie an ein Ende kommt, sondern immer weiter die beiden in enormer Erregung erhält. Und das ist eigentlich der Gedanke der Galanterie, nicht? Also die erotische Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft, die affiziert ist von unendlich vielen Dingen um sie herum. Vom Essen, vom Trinken, von der Kleidung, von den Bekenntnissen, die man falsch macht oder richtig macht. Also von diesem großen Spiel, das galante Spiel. Und das ist in unserer Mozartschen Version hier und da angedeutet. Vor allem ist es angedeutet in der Idee des Festes. In der Mozartschen Oper gibt es ja auch die wunderbare Champagner-Arie, wo wir dann sehen, ja, wo kann denn Don Giovanni eigentlich zur Erfüllung kommen? Nicht in diesen Begegnungen mit den Frauen, sondern auf einer höheren Ebene, der des Spiels, nämlich indem die Frauen sozusagen alle im Spiel nochmal auftauchen. Und das ist das Fest. Deswegen ist die Idee der Mitte der Oper die, Don Giovanni lädt nun alle auf sein Schloss ein, nicht? Er macht da keinen Unterschied zwischen den Ständen, die können nun alle kommen und er lädt sie ein und nun feiern wir das große Fest.
Ich habe ja eben eine Chance vergeigt, weil in einem Gespräch finde tatsächlich, das beginnt ja mit einem Glas Sekt und wir haben extra ein Glas Sekt hier stehen.
Ja.
Wir müssen das jetzt langsam öffnen, oder?
Wir müssen es öffnen. Kriegst du das hin?
Das kriege ich hin, das ja. Geht.
Also jetzt wird es irgendwie wüst, ne? Jetzt gehen wir in die Praxis.
Es geht in die Festvorbereitung, die Praxis der Verführung rein.
Ja. Ja, wenn es nicht eine Champagner-Arie in der Oper gäbe, würden wir es ja auch nicht tun. Ne?
Dann, also.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Danke. Ja, aber diese Idee des Festes ist wirklich eigentlich das Zentrum dann, also die höchste Ebene des galanten Spiels. Und das gab es natürlich in Frankreich in unendlich vielen Versionen, also in der französischen Literatur. Denken Sie also nur an die gefährlichen Liebschaften, wenn Sie diesen Film mal gesehen haben. Sehen Sie das galante Leben in extenso, nicht? Also immer dauernd den anderen im Blick haben, einen Dritten hinein, der die Intrige schärft, sodass dauernd in Bewegung ist das Gespräch und das Denken und das Fühlen zwischen den verschiedenen handelnden Figuren.
Aber
und
ich frage.
Unendlich ja. Vielfältig ja. Und kompliziert. Und es ist einfach das Spiel an sich. Es muss nicht zu irgendeinem Ergebnis führen oder es muss auch nicht jemanden glücklich machen, auch nicht unglücklich, aber es ist das Spiel. Also, indem der andere etwas von dem erkennt, was ich selber bin und ihm das auf eine schöne Weise beizubringen und ihm das andeutungsweise indirekt zu zeigen, das ist galantes Spiel.
Ich habe mich so im Vorfeld ein paar Mal über Casanova auch dann unterhalten, was eigentlich wir heute darüber denken, weil auf der einen Seite ist er natürlich als unmoralische Gestalt irgendwie vielen ein Dorn im Auge und gleichzeitig könnte man sagen, wir leben ja in Zeiten, die dieser Ein-Ehe sozusagen schon weitgehend abgeschworen haben. Und ist das irgendwie sozusagen, es ist eine vorromantische Zeit. Wir leben heute in einer vielleicht nachromantischen Zeit und akzeptieren ja, dass es so etwas gibt wie Tinder oder ähnliche Netzwerke, in denen so eine Art schwache Form von Galanterie vielleicht auch gepflegt wird.
Also dazu habe ich noch nicht eine begründete Meinung, weil ich mich zu selten...
Wir sind wahrscheinlich beide selten auf Tinder.
...zu selten auf diesen Datingforen oder noch nie auf diesen Datingforen bewegt habe. Aber ich verfolge das natürlich mit großem Interesse. Ne? Ja. Interesse nicht an mir, sondern an meinen Freundinnen und Freunden und an jüngeren Menschen vor allem, für die das ja ganz selbstverständlich ist. Und ich finde immer, das ist eine interessante Sache. Ja? Das muss man nicht gleich disqualifizieren als modischen Gag, sondern man kann es ja auch aus dem Ernst heraus verstehen, dass Menschen darauf angewiesen sind, die Bekanntschaft ihres Lebens zu machen. Und wir sind nun in dieser digitalen Zeit in einer Situation, wo man das nicht Gott Vater und Gott Sohn überlässt, die Menschen zusammenzuführen, sondern wo ich selbst das aktiv wählen kann und ein Angebot entwickeln kann. Ja, ja. Also eigentlich ist die Idee, die Grundidee dieser Datingportale doch eine sehr interessante in unserer Richtung. Ja. Ich weiß nur nicht, ob die, das wäre mein Verdacht, ob die Spieler elegant genug sind, das Spiel zu spielen.
Es dürfte teilweise irgendwie nicht so besonders schön anzuschauen sein. Aber
ich weiß nicht. Also ich möchte da keine Urteile fällen. Ich frage mich nur, das ist eigentlich auch ein fantastischer Romanstoff. Ne? Ein Ideal, unsere Zeit zu spiegeln in den Bemühungen von Menschen, auf diese Weise Nähe zu erzielen. Leider kann ich sowas nicht schreiben, aber das ist ja...
Die Recherchen wären wahrscheinlich auch interessant.
Nein, also wir sind doch jetzt in einer wirklich einer hochinteressanten gesellschaftlichen Lage durch die Digitalisierung, dass sich alle Knospen des Privaten geöffnet haben. Ja? Wir haben noch nie literarisch gesprochen jetzt in einer Gesellschaft und einer Zeit gelebt, wo alle vor sich hinreden und uns gegenseitig sich alle etwas erzählen. Und zwar sehr privat, nicht? Welche Rosen liebe ich am meisten? Was habe ich gestern gekocht? Was koche ich übermorgen? Was macht Egon falsch? Was macht die Beate richtig? Hm. Wir sind ununterbrochen. Wir sind in dem wildesten gesellschaftlichen Dialog über uns selber. Und zwar in dem Sinne über unser Privatleben. Und wir haben keine Ängste, das zu dekouvrieren. Die Zeiten der großen Beichte sind vorbei. Also wir beichten nicht mehr, sondern wir sagen es uns ganz offen. Das ist eigentlich ein sehr schöner Zustand. Viele Dinge offen zu sagen und sie auch zu äußern und zu erwarten, dass jemand darauf reagiert, antwortet und sagt, ich mag auch keinen Rosenkohl. Da hast du völlig recht, Peter.
Aber ich
also eigentlich sind diese Zeiten herrlich, aber ich warte noch darauf, also auf die letzten Durchbruch dieser ganzen gesellschaftlichen Ebenen in die Literatur.
Aber wir schweifen schon wieder ab.
Nein, wir arbeiten am übernächsten Buch oder so.
Nein, so ja, gut. Aber nein, es geht mir jetzt nochmal darum, das ist mir eigentlich ich finde das sehr spannend, diese Offenheit, mit der Casanova darüber redet, wie er mit welcher Frau anbändelt, auch die oft diese Art, diese genaue Überlegung, mit der er dann sich zurechtlegt, wie er jetzt die Idee der Verführbarkeit in diese Frau einpflanzt, ob er jetzt Schokolade mitbringt, ob er sich die Haare irgendwie von ihr dann dreimal richten lässt, nur damit er sie anfassen kann, ob er sich einen Kuss holen kann und so. Ja. Er macht das ja alles sehr, sehr genau und so weiter und gleichzeitig, aber auch ist da immer ein Spiel der Freiwilligkeit dabei.
Absolut,
und das ist ja der Unterschied zum Don Juan.
Zum Don Juan. Aber das ist schönes, spätes 18. Jahrhundert.
Ja, aber haben wir das nicht heute
noch,
auch?
Es ist noch Aufklärung.
Ja.
Aufklärung in dem Sinne, dass er Pläne macht. Wie ein Mathematiker oder wie ein Psychologe, besser gesagt. Er macht Pläne, wie die Verführung inszeniert werden soll. Welche Speisen reiche ich hier? Ne? Ausland sind Nummer eins. Ne? Spargel kommt ganz dahinter. Also sie haben heute Chancen immens. In Schwetzingen ist man in einem Casanova.
Heute ist Spargeltag, das haben wir noch gar nicht gesagt. Heute ist Spargelfest in Schwetzingen.
Wir wissen ja, warum wir das
hier... Für eine Casanova-Sendung perfekt.
Es wird furchtbar, wenn wir das alles noch genießen müssen heute. Aber es ist eigentlich ein geplantes, langsames Vorgehen, das sich auf die Physiologie einer Frau einstellt, mit ihren Vorlieben rechnen, die muss man aber erstmal studieren und kennen. Also jedem dieser Annäherungsversuche geht ein Studium voraus und ein Entwurf, was diese Frau und wer sie ist. Und erst dann beginnt das Spiel und das kann auch wieder abgebrochen werden, dann muss der Plan wieder geändert werden. Das sind gerade die schönen Szenen.
Ja, und es spielt keine Kategorie der, ich muss jetzt unbedingt die Partnerin fürs Leben finden oder so. Das spielt gar keine Rolle, sondern es ist gar nicht dieses religiöse, moralische, bürgerliche Korsett oder so. Das ist alles weg, sondern es ist einfach nur die reine Überlegung. Da ist es tatsächlich, natürlich sind da ganz viele auch dann existenzielle Fallstricke. Also ob die Frau schwanger wird, ist ihm dann egal. Ja. Dann ist da halt ein Kind unterwegs, aber es ist, damit hat er ja nichts mehr zu tun.
Ja, mit der Frau hat er nichts zu tun. Wir sind nicht in Deutschland. Wir sind in Frankreich mit den Gedankengängen, die er hat, ist er sehr an der französischen Kultur orientiert. Nicht? Und ich glaube, und das weiß ich auch aus sehr vielen Unterhaltungen mit Freundinnen und Freunden in Frankreich, vor allem in Paris, dass diese Elemente der Verführung in Frankreich unendlich viel aktueller und gängiger sind, als sie das im übrigen Europa sind.
Und Casanova ist sowas wie ein Meister da drin.
ein Meister daran.
Und ja, jetzt habe ich aber eine Frage noch ein bisschen, weil das haben wir jetzt eben in der kurzen Lesung auch schon gemerkt. Da Ponte kommt nicht besonders gut weg in dem Buch.
Ja.
Ach so. Aber der ist doch eigentlich eine ganz spannende Figur.
Ja, also ich
meine... Der ist doch gar nicht so doof wie...
Nein, doof ist er nicht, aber er ist gestrig. Ne? Ist ja wirklich eine gestrige Figur. Und er schleppt da seinen alten Stoff mit sich herum, den er immer wieder nochmal neu artikulieren muss. Er hat ihn auch nicht so richtig durchdacht, wie man ja an meinem Dialog sehen kann. Er ist eigentlich nicht auf der Höhe des Stoffes in dem Sinne, dass er zeitgemäß geworden wäre, sondern er behandelt ihn immer noch so, wie er ihn aus der Tradition kennt. Und ich war dann sehr froh, dass ich da auf die Tatsache stieß, dass er dann irgendwann von alleine wieder nach Wien zurückgegangen ist. Da hatte ich ihn aus dem Weg.
Und danach wird er dann ja eigentlich interessant, weil dann geht er nach Amerika,
und
wird dreimal Vater und gründet die Oper
große
in New York.
Opernkarriere,
und, und führt dort als erstes Don Giovanni auf.
Ja, das war eben da Ponte. Er war ein Arrangeur und ein Konstrukteur von Gesellschaft.
Eine großartig moderne Figur eigentlich.
Ja, aber ich möchte nicht über diese Seite an ihm schreiben.
Wie blickst du denn jetzt nach 25 Jahren auf das Buch?
Also jetzt darf ich mal pathetisch werden.
Ja.
Das ist wirklich ein außergewöhnlich gelungener Stoff, also gelungene Umsetzung dessen, was ich vorhatte. Ich habe es jetzt auch mit in Vorbereitung unseres Gesprächs gelesen und es ist mir wirklich wieder gegangen, wie zur Zeit, als es dann erschienen ist, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich davon zu trennen und immer viel zu lange gelesen habe. Ich sagte, es ist schon wieder 15.13 Uhr, du musst was ganz anderes machen und ich war völlig versunken wieder darin. Und immer wieder mit der Phantasmagorie, mein Gott, hätte man es bloß verfilmt.
Ja.
Also hätte man Miloš Forman,
Amadeus wäre eigentlich hier locker rauszuholen
gewesen.
Der
große Regisseur wäre Forman gewesen, der den Amadeus so wunderbar, das wäre genau der richtige Regisseur gewesen, der auch die tschechischen Verhältnisse und Prag sehr gut kannte. Und die Prager Verhältnisse sind ja alle da. Es gibt ja die Oper, das Opernhaus heute. Das können Sie besichtigen, Sie können den Don Giovanni danach erleben. Und es gibt die Bertramka draußen. Und es gibt das Hotel, in dem Mozart und die schwangere Frau sitzen und dauernd Fasan essen. Also die Szenen sind ja lebendig. Und das wäre nur noch ein kleiner Schritt gewesen bis zu einer Verfilmung. Aber wer weiß.
Hat sich noch keiner gemeldet?
Ich sage, wer weiß.
Also ich... fand es jedenfalls auch erstaunlich, dass nach 25 Jahren, in denen ja in der Gesellschaft so viel passiert ist, in denen sich das Frauenbild so dramatisch geändert hat und unser Gesellschaftsbild so eindeutig anders geworden ist, dieser Roman immer noch so frisch wirkt, dass man einfach vieles auch versteht, was in diesen 300 Jahren seit Casanovas Geburt passiert ist.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, sage ich an der Stelle auch. Vielen Dank, Hans-Josef Orteil. Vielen Dank an das Publikum hier im absolut zum Thema passenden Kammermusiksaal des Schwetzinger Schlosses. Sie hörten SWR Kultur vor Ort und einen schönen Abend.